The Rainbow oder zu Deutsch iss den Regenbogen. Das ist für mich eine der schönsten Metaphern für eine gesunde, genussvolle und vitalstoffreiche Ernährung. Was es damit auf sich hat und wie ganz besondere Inhaltsstoffe aus Pflanzen uns fit halten, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Maximal Vital, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier ist wieder die Fanny für dich am Start und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Sekundäre Pflanzenstoffe gehören, genau wie auch die Ballaststoffe, zu den bioaktiven Substanzen und genau darum soll es heute gehen. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind nämlich dafür verantwortlich, dass Möhren orange sind oder dass Tomaten rot sind oder dass Mais gelb ist und so weiter. Bedeutet also, sekundäre Pflanzenstoffe verleihen den Pflanzen ihre Farbe bzw. ihren Duft und auch ihren Geschmack. Und damit sind wir auch schon bei den wichtigsten Funktionen. Sie sollen nämlich zum Beispiel Insekten anlocken für die Bestäubung oder sie sollen die Pflanzen schützen vor Licht, vor Umwelteinflüssen, vor Krankheiten und vor Fraßfeinden. Und das Gute daran ist, dass diese sekundären Pflanzenstoffe nicht nur für Pflanzen super wertvoll sind, sondern zufällig eben auch für uns. Je bunter wir uns ernähren, umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe nehmen wir auf und das stärkt am Ende des Tages unsere Gesundheit. Sekundäre Pflanzenstoffe entfalten ganz viele positive Effekte auf unseren Körper. Sie wirken zum Beispiel entzündungshemmend und antimikrobiell, sie stärken unser Immunsystem, sie können uns sogar vor diversen Krebsarten schützen und sie senken den Blutdruck und den Cholesterinspiegel. Bisher sind weit über 100.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe bekannt und die Wissenschaft geht davon aus, dass um die 10.000 Stück in unserer Nahrung vorkommen. Und die wichtigsten, die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Es gibt zum Beispiel die Carotinoide. Dazu zählen gelbe, orangene oder rote Farbstoffe, wie zum Beispiel das Beta-Carotin, das Astaxanthin, das Zeaxanthin oder das Lycopin. Die kommen unter anderem vor in Möhren, in Paprikas, in Kürbissen, in Melonen, in Tomaten, im Spinat oder im Mais. Carotinoide wirken vor allem antioxidativ, also sie schützen uns vor freien Radikalen und sie scheinen die Entstehung des metabolischen Syndroms zu verhindern. Auch sehr bekannt sind die Polyphenole. Das ist eigentlich gar keine einheitliche Stoffgruppe, sondern unter dem Begriff wird alles zusammengefasst, was chemisch gesehen irgendwo einen Phenolring hat. Und da gibt es verschiedene Untergruppen, wie zum Beispiel die Phenolsäuren und auch einige Flavonoide sind Polyphenole. Zu den Polyphenolen gehören zum Beispiel das OPC und das Resveratrol. Polyphenole sind sehr weit verbreitet. Wir finden sie vor allem in Weintrauben, in Äpfeln, in sämtlichen Beerenfrüchten, in Kirschen, in Pflaumen, in Möhren, in Paprikas, in roter Beete und sogar im Brokkoli und im Fenchel. Im Körper wirken sie vor allem als Radikalfänger, also es sind sehr gute Antioxidantien, dann stärken sie auch das Immunsystem und sie können uns vor Krebs schützen. Weiter geht's mit den Flavonoiden. Die finden wir zum Beispiel in Äpfeln, in Beerenfrüchten, im Rotkohl, in Sellerie oder in Zwiebeln. Und auch die wirken als Antioxidantien und sie schützen unsere Zellen. Dann stärken sie auch das Immunsystem, sie schützen uns vor Krankheitserregern, sie wirken entzündungshemmend und sie reduzieren das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Dann haben wir noch die Glucosinolate, auch bekannt als Senfölglykoside. Das sind chemische Verbindungen mit Schwefel und Stickstoff. Die kommen vor allem vor im Kohlgemüse, in Senf, in Meerrettich, in Radieschen, in Kresse oder in Kohlrabis. Und die sind verantwortlich für diesen typisch stechend scharfen Geruch und Geschmack. Senfölglykoside wirken antibakteriell und antiviral, sie stärken das Immunsystem und sie verringern das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen. Und Da gibt's ein Enzym, das ist die Myrosinase, und die wandelt Glucosinolate in Isothiocyanate um. Und ich gebe zu, das klingt alles ein bisschen kompliziert, aber du kennst vielleicht das Sulforaphan. Das ist ja zurzeit in aller Munde, weil es kann einmal bei diversen Krebsarten die Metastasen eindämmen und es wirkt außerdem gegen das magenschädliche Bakterium Helicobacter pylori. Und genau dieses Sulforaphan entsteht aus den Glucosinolaten durch die Myrosinase. Auch die nächste Gruppe ist extrem spannend. Es geht um die Sulfide, also Verbindungen mit Schwefel. Die kommen hauptsächlich vor in Lauchgewächsen, sprich Knoblauch, Schnittlauch, Bärlauch, Zwiebeln und Porree. Und auch die Sulfide wirken antibakteriell und antibiotisch und sie stärken das Immunsystem. Außerdem beeinflussen sie den Blutdruck und die Cholesterinwerte positiv, sie wirken antithrombotisch, sie stärken die Herzgesundheit und sie schützen uns vor freien Radikalen. Ein sehr bekannter Vertreter ist das Aliin. Das ist chemisch gesehen ein Abkömmling von der Aminosäure Cystein. Und da gibt's, wer hätte es gedacht, ein Enzym, die Alinase, und die wandelt Aliin in Allicin um. Und dieses Allicin ist besonders interessant für die Humanmedizin, weil es kann nämlich Krebszellen zerstören. Außerdem reduziert es das schlechte LDL-Cholesterin und es schützt uns vor schädlichen Bakterien. Als nächstes haben wir die Phytosterine bzw. Phytosterole. Die kommen hauptsächlich vor in Nüssen, Saaten und Kernen, vor allem in Sonnenblumenkernen, in Sesam und in Kürbiskernen, aber auch in Hülsenfrüchten und im Vollkorngetreide. Die sind von der chemischen Struktur her sehr eng verwandt mit unserem Cholesterin. Und dadurch entfalten sie positive Wirkungen bei Hypercholesterinämie und sie senken die Cholesterinkonzentration im Blut. Bekannte Vertreter sind zum Beispiel das Beta-Sitosterin, das Brassicasterin und das Digmasterin. Weiter geht's mit den Monoterpenen. Monoterpene sind der Hauptbestandteil von diversen ätherischen Ölen. Die kommen zum Beispiel vor in Zitrusfrüchten und in verschiedenen Kräutern und Gewürzen, zum Beispiel im Fenchelöl, im Pfefferminzöl, im Eukalyptusöl und im Kümmelöl. Monoterpene können uns vor Krebs schützen und sie wirken außerdem auch noch antimikrobiell. Dann gibt's noch die Saponine. Der Begriff leitet sich ab vom lateinischen sapo und das bedeutet so viel wie Seife. Die heißen deshalb so, weil sie in Wasser sehr stark schaumbildend sind und sie können sich einmal verbinden mit Fetten und zum anderen auch mit Eiweißen. Früher wurden sie in der Ernährungswissenschaft als gesundheitsschädlich eingestuft, weil sie reizen in hohen Mengen die Schleimhäute und sie wirken auch hämolytisch, also blutauflösend. Aber mittlerweile haben Forscher herausgefunden, dass Saponine durchaus auch positive Eigenschaften haben. Sie wirken unter anderem antimikrobiell, virostatisch, entzündungshemmend und cholesterinsenkend. Dann stärken sie auch unser Immunsystem und sie können Krebs vorbeugen. Saponine finden wir zum Beispiel in Hülsenfrüchten, in Spinat, in Spargel, in Lakritze und im Hafer. Und als letzte große wichtige Gruppe haben wir noch die Phytoöstrogene. Und wie es der Name schon vermuten lässt, sind sie von der chemischen Struktur her sehr eng verwandt mit unseren Östrogenen. Und dadurch können sie an die Östrogenrezeptoren im Körper andocken und sie können dann entweder die Rezeptoren blockieren oder aktivieren. Bedeutet, sie haben zum einen östrogene Effekte, aber zum anderen haben sie auch antiöstrogene Effekte. Phytoöstrogene finden wir hauptsächlich in Hülsenfrüchten, allen voran in Soja, dann auch noch in Leinsamen, in Vollkornprodukten, in Beerenfrüchten, in Brokkoli und im Knoblauch. Phytoöstrogene sind vor allem sehr beliebt bei Frauen im reifen Alter, weil sie nämlich vor allem bei Wechseljahresbeschwerden helfen können, zum Beispiel reduzieren sie diese gefürchteten Hitzewallungen. Ansonsten wirken sie noch antikanzerogen, sie verringern das Risiko an Osteoporose zu erkranken, dann senken sie auch noch den Cholesterinspiegel und sie stärken die Herzgesundheit. So viel erstmal zu den wichtigsten Gruppen. Einen Aspekt möchte ich in dem Zusammenhang unbedingt noch ansprechen, und zwar Stichwort Antinährstoffe bzw. antinutritive Substanzen. Das ist ein Begriff, den hast du vielleicht schon mal gehört, der wird nämlich sehr gern genutzt zu Marketingzwecken. Und das klingt jetzt erstmal alles ganz schlimm, so von wegen, oh mein Gott, da werden uns Nährstoffe geklaut. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir das Ganze ein bisschen differenzieren. Fakt ist, ja, es gibt Inhaltsstoffe in Pflanzen, die können die optimale Verwertung von Nährstoffen behindern. Und ja, die können auch für uns nachteilige Wirkungen entfalten. Dazu gehören auch einige sekundäre Pflanzenstoffe, bei den Saponinen habe ich es ja schon angesprochen. Dann fallen darunter auch noch die Phytinsäure, die Oxalsäure und das Solanin. Es gibt außerdem noch pflanzliche Proteine bzw. Proteinkomplexe, wie zum Beispiel die Protease-Inhibitoren, aber auch sowas wie Gluten gehört dazu, das Klebeeiweiß in Getreidesorten und auch die Lektine in Hülsenfrüchten. Aber trotzdem ist es so, dass viele von diesen sogenannten Antinährstoffen durchaus positive Eigenschaften haben. Die Phytinsäure stabilisiert zum Beispiel den Blutzuckerspiegel, dann hilft sie auch gegen erhöhte Blutfettwerte und sie wirkt antioxidativ. Die Lektine können in hohen Dosen zu Übelkeit und Erbrechen führen und im schlimmsten Fall verklumpen die Erythrozyten. Aber gleichzeitig hemmen sie auch das Wachstum bestimmter Tumore. Umgekehrt können auch die allseits geschätzten Polyphenole negative Wirkungen entfalten. Zum Beispiel hemmen sie in hohen Mengen die Aufnahme von Eisen im Körper. Aber trotzdem sagt dir jeder Fachexperte, dass Polyphenole für uns als Radikalfänger super wichtig sind. Sind sie ja auch. Bedeutet am Ende des Tages, die Dosis macht das Gift und die Mengenverhältnisse entscheiden über Nutzen und Risiko. Ganz zum Schluss möchte ich auch hier noch auf das Thema Supplementierung eingehen. Viele von den sekundären Pflanzenstoffen werden nämlich mittlerweile in isolierter Form angeboten als Nahrungsergänzungsmittel und dazu erreichen mich immer auch sehr viele Fragen so in der Richtung, ist es wirklich sinnvoll, solche Präparate einzunehmen, beziehungsweise was bringt mir das überhaupt oder gibt es da irgendwelche Risiken? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe das sehr kritisch und ich rate da auch immer zur Vorsicht und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, es gibt, was die Zufuhrempfehlungen betrifft, für viele sekundäre Pflanzenstoffe keine gute Datenlage. Bedeutet, wir wissen nicht, wie wirken sekundäre Pflanzenstoffe, wenn wir sie in isolierter Form aufnehmen und nicht im Komplex in einem Lebensmittel. Bei manchen Präparaten sind zum Beispiel einige Nebenwirkungen aufgeführt, beziehungsweise da stehen sogar Warnhinweise auf der Verpackung. Punkt Nummer 2. Wir haben erfahren, dass es bei vielen sekundären Pflanzenstoffen auf die Menge ankommt, also die Dosis macht das Gift und es gibt einfach keine zuverlässigen Daten, die uns Auskunft geben, was könnte passieren, wenn wir diese isolierten Substanzen in höheren Dosen einnehmen. Punkt Nummer 3. Es gibt auch keine zuverlässigen Daten, die uns zeigen, wie sich eine Supplementierung auswirkt, wenn wir diese sekundären Pflanzenstoffe isoliert über einen langen Zeitraum einnehmen. Und Punkt Nummer 4. Sekundäre Pflanzenstoffe finden wir in sämtlichen Gemüsesorten, im Obst, in Kräutern, in Nüssen, Saaten, Kernen, in Getreideprodukten, in Pseudogetreiden etc. pp. Und wenn wir uns pflanzenbasiert und vollwertig ernähren, dann können wir uns automatisch optimal damit versorgen. Und deshalb mein Impulstipp für dich, Eat the Rainbow. Iss so bunt wie möglich und iss so farbenfroh wie möglich, denn bunt ist gesund. Außerdem sieht's auch noch optisch ansprechend aus und so ein schön angerichteter bunter Teller, der macht auf jeden Fall Appetit. In diesem Sinn, das war's von mir. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleib maximal vital. Alles Liebe, deine Fanny.